Herzlich willkommen zurück bei Krone Geschichte, der Podcast. Mit mir im Studio wie immer Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo.
In Teil 1 unserer Miniserie über Napoleons Glück und Ende, um das von Schiller ein bisschen abzuwandeln, haben wir gehört, wie Napoleons Wirtschaftskrieg gegen Großbritannien seine Beziehung zum Zaren zerstört hat. Und jetzt marschiert die größte Armee Europas nach Russland. Doch Russland verwandelt diesen Feldzug Schritt für Schritt in einen Albtraum.
Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.
Napoleon beginnt nun also eine riesige Armee aufzustellen. Etwa 600.000 Soldaten ziehen 1812 Richtung Osten. Die größte Streitmacht, die Europa bis dahin gesehen hatte. Er will mit über einer 500.000 Mann nach Russland ziehen. Was ist sein Ziel?
Naja, Napoleons Ziel war zunächst nicht unbedingt die vollständige Eroberung Russlands. Das hat er sich selbst nicht zugetraut, zumindest nicht am Anfang. Er wollte Zar Alexander I. dazu zwingen, wieder vollständig in sein Bündnissystem zurückzukehren und vor allem in die Kontinentalsperre. Napoleon dachte damals jetzt immer noch in den Kategorien seiner bisherigen Feldzüge. Und das war immer so. Eine gewaltige Machtdemonstration, ein schneller Vormarsch, eine große Entscheidungsschlacht und danach ein Friedensvertrag zu seinen Bedingungen. Napoleon hat geglaubt, Alexander würde sofort nach einigen Niederlagen verhandeln, so wie es halt immer erlebt hat in der Vergangenheit. Und genau deshalb stellt er jetzt diese riesige Grande Armee auf und marschiert Richtung Osten.
Trotz des französischen Namens ist das Interessante, diese Armee ist nicht rein französisch, sondern multinational. Nicht einmal die Hälfte der Soldaten stammt aus Frankreich.
Stimmt, diese Armee war wirklich etwas völlig Neues für Europa. Mit dabei sind Sachsen, Bayern, Westfalen, Niederländer, Italiener, Polen, Schweizer, sogar Iren. Und das zeigt auch, wie groß damals Napoleons Macht war. Weil fast ganz Europa hat in diesem Moment unter seinem Kommando gekämpft. Und fast ganz Europa marschiert halt damals unter Napoleons Kommando gegen Russland. Ich meine, das allein zeigt schon, wie mächtig Napoleon war. Sein Kaiserreich war eigentlich quasi ein, ja kann man so sagen, gesamteuropäisches Imperium.
Am 24. Juni 1812 überschreitet Napoleons Armee den Jemen, auch bekannt als Memel. Das war dort, wo sie auf dem Floß einen Friedensvertrag hatten vor ein paar Jahren. Ohne Kriegserklärung, nämlich einfach so. Er schickt sogar Kartografen voraus, um präzise Karten anzufertigen. Außerdem lässt er Versorgungsdepots nahe der russischen Grenze anlegen. Sein Plan ist klar, die russische Armee möglichst schnell stellen und vernichten.
Ja, aber Napoleon unterschätzt Russland gewaltig und vor allem, er unterschätzt die Weite Russlands. Die Entfernungen sind riesig. Seine Kartografen haben sicher präzise Karten angefertigt, aber sie haben die Infrastruktur nicht gekannt. Straßen waren in Russland immer ein Problem. Bei Regen verwandeln sich diese Straßen in Schlammfelder. Wagen bleiben stecken, der Nachschub kommt kaum voran.
Ja, Stichwort Nachschub, um sich dieses Riesenheer vorzustellen. Die Grande Armée ist nicht nur einfach eine Armee, sie ist eigentlich eine gigantische mobile Stadt.
Ja, und ich habe mir im Vorfeld unseres Podcasts ein paar Einwohnerzahlen rausgesucht, damit wir mal einen Begriff haben. Dresden hat rund 570.000 Einwohner. Duisburg hat 500.000 Einwohner, Nürnberg 540. Österreich hat gar keine Stadt mit so vielen Einwohnern, wir haben nur Wien mit 2 Millionen. Die Schweiz hat nur eine mit so vielen Einwohnern, Zürich. Und jetzt stellt man sich das Ganze bitte mal bildlich vor. Alle Menschen dieser Städte, die ich jetzt aufgezählt habe, so eine ganze Stadt, zieht jetzt Richtung Osten. All diese Menschen müssen essen. Also wirklich nur, dass man sich mal vorstellt, welche Massen damals unterwegs waren. Zeitzeugen haben ja berichtet, dass die Straßen nach dem Durchzug dieser Grande Armee völlig zerstört waren. Die Felder waren leergeräumt. Wie die Heuschrecken sind sie über alles hergefallen. Dörfer wurden geplündert. Jetzt muss man sich vorstellen, damals konnten Dörfer froh sein, wenn sie überhaupt genug hatten, um über den Winter zu kommen. Und jetzt fällt so eine Armee über sie her. Die Brunnen sind ausgetrocknet entlang des Weges dieser Grande Armee. Muss man sich auch wieder vorstellen. Im Hochsommer beginnt dieser Zug, zigtausende greifen jetzt auf Brunnen zu. Das Vieh haben die Soldaten schnell abgeschlachtet. Und auch wieder da, die Dörfer hatten ja keine Massenproduktionen wie heute. Das heißt, überall, wo die Grande Armee war, blieb wirklich nichts mehr übrig.
Und damit war die Chance, irgendwelche Verbündeten auf diesem Marsch zu finden, wahrscheinlich exakt null. Und genau hier beginnt bereits Napoleons eigentliches Problem. Eine Armee dieser Größe kann sich kaum noch selbst versorgen. Es bleibt ja praktisch nur das Plündern.
Ja, aber jetzt muss man was ganz Wichtiges hier reinbringen. Napoleon hat ja immer ein ganz spezielles System bei seinen unzähligen Feldzügen gehabt. Er hat die Armee immer aus dem Land heraus versorgt, wie man das sagt. Das haben seine Feinde damals nicht mehr gemacht und das galt eigentlich um 1800 auch nicht mehr als ehrenhaft. Das heißt, das waren Prinzipien aus dem 30-jährigen Krieg Anfang des 17. Jahrhunderts. Da wurde dieses Prinzip legendär, man ernährt die Armee aus dem Land des Feindes. Das heißt einfach nichts anderes, als man hebt die Ernten ein, man nimmt sich das Vieh. Und seine Armee, also Napoleons Armee, war genau wie diese Heuschrecken damals, während andere, wie zum Beispiel die Österreicher, Versorgungslager aufgebaut haben. Jetzt hatte Napoleon durch diesen Rückfall ins 17. Jahrhundert einen Vorteil. Er konnte wahnsinnig schnell vordringen. Das war sein großer Triumph. Seine Armee war nachweislich doppelt bis dreimal so schnell wie die der anderen. Und jetzt stell dir einfach vor, wie viel Nahrung du mitführen müsstest für 500 bis 600.000 Menschen. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, man hat damals gesagt, eine Armee kann nur so schnell vorrücken, wie ein Ochse am Tag Kilometer zurücklegen kann, wenn er einen Wagen führt, weil die Ochsen haben alles mitgeführt. Und wenn man eben nicht so behindert ist, indem man sagt, man führt die Versorgung mit sich herum, ist man einfach schneller. Und das war der Vorteil von Napoleon. Und im Prinzip wollte Napoleon das auch beim Einfall in Russland anwenden, nämlich ich ernähre meine Armee aus dem Land, das mir da entgegenkommt. Aber genau das wurde zur Katastrophe.
Und weil sich mal gefragt hat, was ein Ochse am Tag schafft, laut Google 10 bis 15 Kilometer, also nicht wahnsinnig viel.
Und jetzt weißt du, warum manche Kriege Jahre gedauert haben.
Wenn man nicht dort war. Napoleon hofft nach den bisherigen Erfahrungen deshalb auf einen schnellen Sieg. Seine Armee zieht ja unglaublich rasch voran.
Ja, aber die Russen tun jetzt genau das, was Napoleon am meisten gehasst hat, sie weichen aus. Und der Plan der russischen Generalität war relativ schnell klar, sie haben Napoleon einfach keine Gelegenheit für eine Entscheidungsschlacht gegeben und das hieß relativ schnell auch, es wird kein schneller Sieg möglich sein. Stattdessen hat sich die russische Armee immer tiefer ins Landesinnere zurückgezogen und vor allem auf ihrem Rückzug systematisch Vorräte zerstört, Felder zerstört, Brücken abgerissen, ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Das heißt, man wollte einfach wirklich Napoleon keine Möglichkeit geben, irgendwie weiterzukommen mit seiner Armee oder dass er diese versorgen kann.
Mit dem Ergebnis, die Franzosen marschieren zwar flott immer tiefer nach Russland hinein, finden aber dort immer weniger Nahrung, weniger Futter für die Tiere, weniger Versorgung. Und genau daraus entwickelt sich langsam eine der größten Katastrophen der Militärgeschichte.
Was man zu Beginn sagen muss, die Probleme haben ausgerechnet mit den Pferden begonnen. Das klingt heute vielleicht nebensächlich, war es damals aber nicht. Für die Armeen dieser Zeit waren die Pferde überlebenswichtig. Ohne Pferde hat sich nichts bewegt. Keine Kanonen, keine Versorgung, keine Feldküchen, keine Verwundetentransporte. Und genau diese Pferde sterben jetzt zu Beginn des Feldzugs bereits zu Zehntausenden. Eben weil die erschöpften Tiere in der ausgebrannten Landschaft kaum noch Futter gefunden haben. Die russischen Truppen haben Heu, Getreide, Ställe, Vorratslager ja schon vor ihrem Rückzug zerstört oder verbrannt. Und die historischen Berichte sind so eindringlich, die es aus dieser Zeit gab. Eben, dass Pferde plötzlich unterwegs zusammengebrochen sind, mitten auf der Straße. Dass Soldaten verzweifelt versucht haben, die Tiere mit Blättern, mit Baumrinde, mit feuchtem Stroh zu füttern. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und das Dramatische ist, viele Pferde sind nicht erst im Winter gestorben, sondern bereits im Sommer und Frühherbst 1812. Und das unterschätzt man heute völlig, weil dadurch sind diese riesigen Wagenkolonnen immer öfter zurückgeblieben. Das heißt, es gab auch zurückgelassene Kanonen, die plötzlich die Straßen Richtung Moskau gesäumt haben. Und die Zeitzeugen berichten auch von endlosen Wegen voller toter Pferde, zerbrochener Wagen, liegen gelassener Ausrüstung. Weil mit jedem verlorenen Pferd hat die Armee an Beweglichkeit verloren. Und das hat jetzt systematisch den gesamten Vormarsch verzögert und hat Napoleons Rechnung komplett durcheinander gebracht.
Aber auch die Soldaten leiden massiv. Viele erkranken an der Ruhe, so berichtet man damals. Andere brechen einfach vor Erschöpfung zusammen. Nach heftigen Gewitterregen verwandeln sich die Straßen zunächst in Schlammfelder und dann folgt darauf die drückende Hitze. Und die Männer müssen weiter stundenlang unter sengender Sonne marschieren. Ihre schweren Uniformen saugen sich mit Schweiß voll, Staub legt sich auf die Gesichter, Waffen und Lebensmittel und Optimismus schwindet.
Jetzt muss man noch kurz was zu diesen Ruhrepidemien sagen. Die Soldaten haben natürlich verschmutztes Wasser getrunken, teilweise aus Pfützen und aus Sümpfen und dadurch haben sich diese Krankheiten noch schneller ausgebreitet. Und wie du so erwähnt hast, ich meine, auch psychologisch beginnt diese Grande Armee jetzt langsam zu zerfallen, weil dieser Vorzug war so unglaublich deprimierend für die Männer. Also Russland hat ja auf viele Franzosen endlos gewirkt. Das sind ja Weiten, die sie nie vorher gesehen haben. Diese Soldaten sind tagelang durch verbrannte Dörfer marschiert, durch leere Landschaften, durch verlassene Straßen, ohne jemals irgendwie zu einem Sieg, zu einer Schlacht zu kommen, wie ihn das Napoleon versprochen hat. Und natürlich auch, wie du es erwähnt hast, diese Grande Armee ist nicht durch Kämpfe geschwächt worden zu Beginn, sondern durch Hunger, Krankheiten, Erschöpfung, Chaos in der Versorgung auch und vor allem durch diese gewaltigen Entfernungen.
Ja, und das alles geschieht noch, bevor überhaupt die entscheidende Schlacht stattfindet. Und da sollten wir auch erwähnen, immer wieder greifen dazwischen russische Bauern den Tross an. Also in Sicherheit wiegen konnte man sich dabei auch nicht. Und am 17. August 1812 treffen die beiden Armeen erstmals bei Smolensk im großen Umfang aufeinander. Zu diesem Zeitpunkt hat Napoleon bereits mehr als ein Viertel seiner Soldaten verloren.
Anfang September kommt es dann zur Schlacht von Borodino. Das ist eine sehr berühmte Schlacht und eine der blutigsten Schlachten des 19. Jahrhunderts. Beide Seiten haben sich zum Sieger erklärt. Die Russen haben sich zwar zurückgezogen, aber der Zar war zufrieden, weil sein Feldherr Kutusow hat Napoleons Armee entscheidend schwächen können.
Am 14. September erreicht Napoleon allerdings Moskau. Und da sollte man sich denken, gut, Moskau war damals nicht die Zarenhauptstadt, das war St. Petersburg, aber trotzdem eine sehr, sehr wichtige Stadt. Von den ursprünglichen 600.000 Soldaten sind jetzt noch etwa 100.000 übrig. Das heißt, 500.000 Soldaten bereits ausgefallen. Doch die Stadt ist fast leer, denn der Zar hat Moskau evakuieren lassen. Und 4 Tage, nachdem Napoleon und seine Armee in Moskau angekommen sind, brennt die Stadt.
Das war halt wieder diese klassische Taktik. Die Russen wollten verhindern, dass Napoleon Moskau als Versorgungs- und Winterquartier nutzen kann. Und ich meine, das ist ja ein episches Bild. Ich meine, Moskau brennt lichterloh. Das muss ja unglaublich gewesen sein. Moskau war ja damals zu großen Teilen eine Stadt aus Holz und viele herrschaftliche Häuser bestanden auch aus Holz. Und deshalb konnte sich das Feuer so unglaublich schnell ausbreiten. Kurz vor dem Rückzug sollen russische Behörden sogar Feuerlöschpumpen aus der Stadt entfernt haben. Dadurch konnten die Flammen kaum noch kontrolliert werden. Außerdem wurden angeblich gezielt Brandstifter eingesetzt. Und Zeitzeugen berichten später auch von Männern, die nachts mit Fackeln und Brandmaterial durch die Straßen gelaufen sind. Dazu kam damals noch, das weiß man auch aus den Berichten, starker Wind. Und da entstand dann wirklich ein richtiger Feuersturm. Und jetzt muss man sich auch die Wirkung vorstellen. Da schaffen es die Soldaten irgendwie nach Moskau. Sie denken, jetzt wird es besser, jetzt können wir zumindest essen oder überwintern. Und dann sehen die ganze Straßenzüge brennen, die Funken fliegen über die Dächer, Kirchtürme stehen in Flammen, der Himmel über Moskau färbt sich rot und jetzt explodieren teilweise sogar die Munitionslager. Also für die französischen Soldaten muss das so devastierend gewesen sein, dieses Bild. Kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Moralisch, man hat sein Ziel erreicht, aber es ist nichts wert. Napoleon hat sich im Kreml einquartiert. Der bleibt von den Bränden zwar verschont, weil das Stein, aber Napoleon selbst muss zeitweise aus dem Kreml fliehen, einfach weil die Hitze dort zu stark wird.
Das ist so ein ganz berühmtes historisches Bild. Der mächtigste Mann Europas steht nachts vor dem brennenden Moskau und wird halt langsam auch bemerkt haben, spätestens jetzt, dass sein Feldzug völlig außer Kontrolle geraten ist, weil genau hier beginnt jetzt wirklich die finale Station der Katastrophe. Napoleon hatte ja gehofft, dass er in Moskau Nahrung hat für seine Männer, warme Unterkünfte, Vorräte, Winterquartiere und er hat wirklich gedacht, dass es hier in Moskau zu Friedensverhandlungen kommt. Stattdessen findet er vor eine zerstörte Stadt, Chaos, Hunger und vor allem einen Gegner, der nicht kapituliert.
Und genau das ist der Moment, in dem Napoleons Russlandfeldzug langsam kippt. Napoleon sitzt im Kreml, dort wartet er und zwar für ein Friedensangebot des Zaren.
Aber es kommt keines. 5 Wochen wartet Napoleon und dann erkennt er, er sitzt fest in einer zerstörten Stadt und er befiehlt den Rückzug. Aber dieser Rückzug wird jetzt wirklich zur Katastrophe.
Ja, also am 18. Oktober 1812 befiehlt Napoleon diesen Rückzug und jetzt beginnt die eigentliche Katastrophe. Denn ja, Oktober, der Winter setzt ein, die Soldaten sind darauf nicht vorbereitet. Es fehlt an warmer Kleidung, an Decken, an Feuerholz. Temperaturen fallen auf bis zu minus 40 Grad.
Das ist ja unglaublich, gell?
Schnee setzt ein, viele Soldaten erfrieren, andere werden schneeblind, alle hungern, viele brechen erschöpft zusammen und der Rückzug wird zu einem endlosen Zug aus Toten.
Und dann folgt einer der schlimmsten Momente des Feldzugs. Der Weg nach Minsk ist abgeschnitten. Die Russen kontrollieren diese Stadt bereits nämlich. Und jetzt befiehlt Napoleon den Übergang über die Beresina, ein Fluss im heutigen Belarus. Und jetzt wird es wirklich furchtbar für die Soldaten. Dieser Fluss war noch nicht vollständig zugefroren. Damals hat Napoleons Armee verzweifelt versucht, diesen Fluss noch zu überqueren, während russische Truppen schon näher gerückt sind. Mit Behelfsbrücken hat die Armee versucht, rüberzukommen. Unter extremen Bedingungen haben Napoleons Pioniere also provisorische Brücken aus Holz gebaut. Dabei stehen schon Männer teilweise stundenlang im eiskalten Wasser. Da sind schon viele beim Brückenbau an Unterkühlung gestorben. Und bei der Überquerung des Flusses über diese provisorischen Brücken bricht jetzt komplette Panik aus. Wagen verkeilen sich, Pferde stürzen ins Wasser, Menschen werden zerdrückt, geraten unter die Räder. Und besonders dramatisch, viele Nachtschüler haben es überhaupt nicht mehr über den Fluss geschafft, weil die Brücken schließlich zerstört wurden. Tausende Menschen blieben auf der falschen Seite zurück und in Europa wird Beresina jetzt zum Synonym für völligen Zusammenbruch, Chaos, Katastrophe. Und bis heute sagt man ja im Französischen manchmal c'est la Beresina, also sinngemäß, das ist die totale Katastrophe.
Na immerhin, das hat er geschafft. Ein neues Wort hinzugefügt. Als die Grande Armee im Dezember 1812 die polnische Grenze erreicht, bleiben Napoleon noch etwa 5000 Soldaten. Und wir erinnern uns, anfänglich waren es 600.000.
Ja, knapp an die 600.000. Allerdings muss man auch erwähnen, auch die Russen haben 3/4 ihrer Armee verloren. Das heißt, dieser Russlandfeldzug war nicht nur ein französisches Desaster, das war eine unglaubliche menschliche Katastrophe auf beiden Seiten.
Mit Napoleon geht es jetzt schrittweise zu Ende. Europa wendet sich gegen Napoleon. Napoleon reist bereits Anfang Dezember nach Paris zurück. Seine Gegner wittern jetzt ihre Chance. Auch seine Verbündeten beginnen, sich von ihm abzuwenden.
Den Anfang macht Preußen mit einem Waffenstillstand mit Russland. Dann schließt sich Österreich den Verbündeten an. Und Österreich, Russland, Preußen und Schweden ziehen jetzt gemeinsam gegen Napoleon. Vom 16. bis 19. Oktober 1813 kommt es jetzt zur berühmten Völkerschlacht bei Leipzig. Das war eine 4-tägige Riesenschlacht. Das Kommando der Alliierten führte ein Österreicher, Fürst Karl Schwarzenberg. Napoleon wurde vernichtend geschlagen und damit zerbricht Napoleons europäisches Machtsystem endgültig. Im März 1814 marschieren diese alliierten Truppen in Paris ein, an der Spitze Zar Alexander I. Und am 14. April 1814 dankt Napoleon auf Schloss Fontainebleau ab. Er muss Frankreich verlassen und nach Elba ins Exil gehen.
Napoleon beherrschte fast den gesamten Kontinent mit der größten Armee, die Europa bis dahin gesehen hatte, marschierte er nach Russland. Und was danach folgte, war nicht nur ein militärisches Scheitern, sondern eine der größten menschlichen Katastrophen der Militärgeschichte. Was man 200 Jahre später aus den Skeletten von Napoleons Grande Armee herauslesen kann, darüber sprechen wir dann in Teil 3. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn mit 5 Sternen. Sonst gilt c'est la Beresina, wie wir heute gehört haben. Es wäre eine Katastrophe. Oder schreibt einen Kommentar oder am besten beides. Und was wir aus den Skeletten gelernt haben von Napoleons Soldaten, das hören wir beim nächsten Mal.